Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Heute geht es um ein Thema, das uns alle bewegt, Storytelling. Mal ehrlich, erzählst du gerne Geschichten über dich selbst? Ich tue mich damit manchmal schwer. Oft frage ich mich, muss ich mich wirklich so in den Mittelpunkt stellen? Gleichzeitig weiß ich, Geschichten helfen, Inhalte lebendig zu machen. Sie schaffen Nähe, sie wecken Emotionen und sie bleiben im Gedächtnis. Darüber spreche ich heute mit einem Gast, der für Storytelling steht wie kaum ein anderer, Gabriel Rath. Gemeinsam schauen wir, wie persönliche Geschichten Verbindungen schaffen, Resonanz erzeugen und das Wir im Ich sichtbar machen. Dabei geht es nicht nur ums Handwerk, sondern auch ums Herz. Unsere gemeinsame Leidenschaft für Filme führt uns zu Der mit dem Wolf tanzt und genau da wird es sehr emotional. Und noch etwas Besonderes. Gabriel ist der erste Mann in meinem Podcast. Schon deshalb lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn dort wartet zusätzlich ein ganz tolles Angebot von ihm auf dich. Also, lass dich inspirieren von unserer gemeinsamen Geschichte. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Gabriel.
Hallo Verena, schöne Grüße aus dem hohen Norden Deutschlands.
Die nehme ich sehr, sehr gerne. Und wir haben ja keinen Videopodcast, sonst würdet ihr hier einen unverschämt gut erholt aussehenden Gabriel Rath sehen. Mit blondierten Strähnen von der Sonne geküsst, würde ich sagen. Schön gebräunt und in einem leuchtend gelben Hoodie. Also das macht schon richtig Freude. Und da ich sowieso den Freitag so gerne mag, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass wir einen ganz tollen Talk miteinander erleben werden.
Da freue ich mich auch drauf. Mit dem gut erholt ist das so eine Sache. Wir waren im Familienurlaub. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit Erholung, wie du bestimmt weißt.
Das weiß ich tatsächlich. Aber irgendwie hast du es trotzdem geschafft, erholt auszusehen, sagen wir es mal so.
Ich war noch in der Podcast-Maske vorher.
Ah, tatsächlich. Gibt es bei dir so etwas, so eine Podcast-Schleuse Nein. oder so?
Ich habe aber heute einfach einen gelben Hoodie angezogen, so nach dem Motto, das wird heute ein guter Tag. Und freue mich jetzt, mit dir zu sprechen.
Ja, das freut mich auch sehr. Gibt es bei dir sowas, dass du dich an unterschiedlichen Wochentagen unterschiedlich fühlst oder ist das was, was bei dir nicht los ist?
Ja, wobei das nicht vom Wochentag per se abhängt. Es gibt natürlich schon Tage, die speziell sind, die ich auch speziell beginne. Zum Beispiel so ein Samstagmorgen finde ich ganz toll, weil dann schlafen hier alle aus und ich stehe dann gerne auch absichtlich früh auf, um einfach noch zwei, manchmal auch sogar drei Stunden Ruhe zu haben.
Ja.
Und da kommt dann auch keine Mail, ne? Das ist ja das Schöne, also in der Regel. Und da kann ich dann nochmal so ein paar Sachen mir ansehen, die ich mir über die Woche abgespeichert habe, die ich mir ansehen wollte. Und das ist so ein Tag, den ich besonders beginne. Ansonsten Montag, Dienstag, Mittwoch oder Freitag. Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, was da einfach ansteht.
Ja, wir wollen ja heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, über das Thema Storytelling und was aus dem auch möglich werden kann. Wir wollen aber dich als Mensch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vorab vielleicht noch zu sagen, du bist ein bisschen der Quotenmann hier bei mir im Podcast. Ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt. Sind über 20 Gastfolgen schon ins Land gegangen in meinem Podcast, der ja noch nicht so sehr betagt ist. Und es war bislang noch kein einziger Mann bei mir im Podcast zu Gast. Und jetzt bist du der Erste.
Die Herrenpremiere also. Ja, ich freue mich auf jeden Fall bei dir zu sein. Du warst ja auch schon bei mir zu Gast im Podcast. Ich hatte das allerdings auch mal, dass mir der Raoul Krauthausen, einige kennen ihn bestimmt, der sagte mal zu mir, als er bei mir im Podcast war, du hast aber wenige Frauen-Podcasts. Und dann mir das erstmal aufgefallen und das war wirklich so. Dann habe ich danach ein bisschen mehr drauf geachtet.
War ich hoffentlich nicht die Quotenfrau bei dir. Also ein paar Frauen waren ja vorher schon da. Du hast ja einfach schon so viele Folgen. Wie viele Folgen sind das? Hast du mitgezählt?
Heute kamen die 345 raus.
Unglaublich. Wenn du jetzt dich jemand vorstellst, der dich nicht kennt und du willst über den Beruf sprechen oder was heißt du willst, aber es ist vielleicht ein beruflicher Kontext, wie stellst du dich da vor? Was sagst du, was du tust beruflich?
Das hängt immer wirklich so ein bisschen davon ab, in welchem Kontext ich gerade unterwegs bin, weil ich ja verschiedene Dinge tue. Ich habe auf der einen Seite eine Festanstellung in der Bankenbranche und bin da Organisationsentwickler. Das ist so eine klassische klassische Antwort, was ich tue. Ich bin auf der anderen Seite aber auch Host dieses Podcasts, New Work Chat. Und es gibt auch noch so zwei, drei weitere Dinge. Ich bin auch noch Crowdfunder, wobei das sind mehr so kleinere Nebenepisoden, sage ich mal. Also in der Regel bin ich eigentlich Organisationsentwickler und mache einen Podcast. Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Und das hat ganz viel mit Storytelling zu tun, dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Versuche, gute Geschichten zu ermöglichen, indem ich Menschen zusammenbringe, die dann auch überlegen, welche Geschichte wollen wir eigentlich schreiben und zusammen hinbekommen. Und dann schaue ich eben auch, wie kann man gute Geschichten erzählen, um zu inspirieren im Podcast, aber auch manchmal auf Bühnen, ja, auf verschiedenen Spielfeldern.
Hat sich das im Zeitablauf geändert, die Art und Weise, wie du über das, was du tust, sprichst?
Bestimmt, darüber habe ich aber nie bewusst nachgedacht. Auf jeden Fall versuche ich mich nicht nur über Arbeit zu definieren, was vielleicht ein bisschen seltsam rüberkommen mag, weil ich ja ganz viel über Arbeit rede. Auch bei mir im Podcast geht es ja ganz viel darum. Aber ich glaube, am Ende versuche ich mich darüber zu definieren, was mir wichtig ist. Und das Wichtigste für mich ist die Familie. Dem ordnet sich dann auch die Arbeit unter. Also ich bin erstmal ein Familienmensch und habe dann aber auch verschiedene Dinge, die ich gerne mache. Das hat manchmal mit einer Festanstellung zu tun, manchmal mit einem Ehrenamt, manchmal mit einem Hobby, manchmal mit einer Sache, die ich nur an einem Tag in meinem Leben mache.
Ich frag deshalb, und erstmal, ich finde es sehr sympathisch, dass du das auch nochmal mit der Familie nach vorne stellst, weil das geht mir sehr ähnlich. Also wir haben ja nun eines gemeinsam, dass wir beide drei Töchter haben, auch wenn die, glaube ich, ziemlich 10 Jahre zeitversetzt, was ja auch mit unserem Lebensalter zusammenhängt, auseinanderliegen. Ich habe das aber auch immer schon gemacht, egal in welcher Tätigkeit ich war, dass ich immer das Recht nach vorne gestellt habe, dass ich eben auch Mutter bin und Familienmanagerin oder was irgendwie man das dann immer auch nennen mag. Und ich habe aber auch in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Reaktionen darauf erfahren. Und mit diesem Hintergedanken habe ich dich das jetzt gefragt, ob du da im Zeitablauf auch gemerkt hast, dass man das auch unterschiedlich nach vorne stellen kann, also diese verschiedenen Tätigkeiten. Dass man also vielleicht vor 20 Jahren da noch nicht so drüber sprechen konnte, dass das einfach immer mehr Akzeptanz bekommen hat, einerseits. Ja. Und andererseits aber auch, dass ja bestimmte Begrifflichkeiten plötzlich auch so als Buzzwords gelten, die man dann vielleicht auch vermeidet, sie in den Mund zu nehmen oder als nach vorne zu stellen, nach dem Motto, vor 5 Jahren oder 3 Jahren waren die Leute noch ziemlich erstaunt, oh Podcast. Und heute heißt es schon, oh Podcast, also mit so einer ganz anderen Konnotation.
Bestimmt, also da hat sich sicherlich viel getan. Ich finde es auch interessant, wenn sich Menschen vorstellen, in Deutschland habe ich den Eindruck, ist es immer schnell, man erzählt, wo man arbeitet oder was man da tut. Und in anderen Ländern wird manchmal gar nicht über Arbeit gesprochen. Da redet man, lernt sich kennen und redet über alles Mögliche und am Ende weiß man gar nicht so genau, was die Person beruflich macht. Finde ich schon sehr interessant, hat sich bei uns bestimmt auch entwickelt, auch wenn ich so mit meinen Kindern spreche. Klar ist das irgendwie wichtig, was will ich mal tun, aber es gibt eben auch noch mehr als Arbeit und ich finde, das ist gesellschaftlich akzeptierter, dass man ein bisschen breiter von sich selbst erzählt und auch wenn man sich kennenlernt und vielleicht den anderen auch noch gar nicht kennt, dass man dann einfach ein bisschen mehr da auch preisgeben kann.
Es wird ja so viel auch über Networking gesprochen, wie wichtig das ist, dass man gerade in bestimmten Tätigkeiten auch so vernetzt ist und so. Und ich finde immer, es ist doch deutlich charmanter, irgendwie mehr über die Hintertür vielleicht auch mal so eine Beziehung herzustellen oder so eine gemeinsame Ebene zu finden. Und dann vielleicht am Ende nach 3 Stunden vielleicht zu merken, wir könnten ja auch irgendwie geschäftlich was zusammen machen, als jetzt umgekehrt so dieses Trade, gehe ich direkt ganz plump aufs Thema los. Ist ja auch was wieder mit Storytelling zu tun hat, irgendwo so einen Rahmen zu bringen, also die Geschichte irgendwie nicht so plump zu erzählen, sondern irgendwo noch das spannend zu machen, so einen Spannungsbogen aufzusetzen.
Das können ja die Amerikaner irgendwie ganz gut. Da kriegst du gleich einen Mini-Pitch, wenn du jemanden kennenlernst, der erzählt, ich baue gerade das größte Airbnb der Pflege, oder dann gibt es immer gleich irgendwie auch ein schönes Bild mit. Das haben wir ja so nicht so richtig gelernt. Bei uns ist es meistens, ich komme irgendwie aus Rostock oder aus München und mache das und das. Da gibt es ein bisschen Nachholbedarf und da versuche ich ja unter anderem auch ein bisschen zu helfen, weil ich glaube, wer seine Story gut erzählen kann, auch als kleines Format, als Mini-Pitch, der kann viel gewinnen, der kann gute Beziehungen aufbauen. Es geht gar nicht nur um Business, sondern erstmal um Beziehungen. Ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Und wenn wir da ein bisschen mehr von uns preisgeben, können andere besser connecten, oder? Und dann ist das eine gute Grundlage für was auch immer folgt.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr von dir so hören, wie du dich so vielleicht auch über die Jahre verändert hast, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Wann wurde dir so bewusst, dass Kommunikation mal so als übergeordnete Klammer, dass dir das liegt und dass du auch Lust drauf hast, damit was zu tun?
Also eigentlich war Kommunikation auch schon das Erste, was ich überhaupt machen wollte. Ich habe ja schon als Kind und Jugendlicher Songs aus dem Radio auf Kassette aufgenommen und dazwischen moderiert, also auch kommuniziert, auch wenn das keiner gehört hat, hat mir diese Art der Kommunikation schon Spaß gemacht. Ich habe bei der Schülerzeitung dann angefangen zu schreiben. Dieser kreative Prozess des Schreibens hat mich fasziniert, auch die Resonanz, die es dann darauf gibt und auch das, was man dabei lernt. Ne? Mhm. Immer wenn man etwas schreibt oder auch kommuniziert an andere, dann lernt man ja selber was dabei. Das ist ja wie, ich bereite einen Vortrag vor oder etwas, was ich präsentiere und schon verstehe ich nochmal ganz neu, worum es eigentlich geht. Also dann kam bei mir ja das ganze Thema Musik, Rap und Hip-Hop in meinem Fall, das war auch Kommunikation. Ich habe aber nie über dieses Wort Kommunikation so viel nachgedacht und war dann lange im Marketing, interne Kommunikation, also verschiedene Bereiche. Manchmal ist es ja so mit dem roten Faden, dass man den erst so rückblickend richtig erkennt. Ne? Man lebt das Leben vorwärts und rückwärts ergibt es einen Sinn oder wie war das? Und das ist bei mir irgendwie dieses Thema Kommunikation und nochmal etwas konkretisiert auch Storytelling, weil ich glaube, es immer darum auch zu schauen, welche guten Geschichten gibt ist, die irgendwie zu erkennen, zu sehen. Und jeder Mensch hat gute Geschichten. Deswegen machen wir ja auch Podcasts, weil wir mit Menschen sprechen, die tolle Sachen zu erzählen haben. Ne? Man kann ja auch von jedem Menschen etwas lernen, glaube ich.
Ja.
Und also das einmal irgendwie aufzunehmen und zu sehen, welche guten Geschichten gibt es und dann aber auch die eigene Geschichte gut zu erzählen und zu schauen, was erzähle ich. Es gibt ja auch Leute, die erzählen dir alles, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Da denkst du auch immer, wo ist hier Stopp und wo geht's los von A bis Z? Also es geht schon darum, ein bisschen gezielt zu schauen, was erzähle ich wem. Und ja, das ist so ein bisschen die Klammer tatsächlich auch. Und bei mir ist es jetzt so, um das vielleicht auch kurz zu Ende zu erzählen, dass ich jetzt mit 45 gemerkt habe, das ist auch etwas, was ich die nächste Zeit gerne machen möchte, weil ich in den letzten Jahren und den ersten 10, 20 Berufsjahren in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Feldern, Spielfeldern quasi kommuniziert habe, für Unternehmen, in Unternehmen, für Einzelpersonen, Unternehmer und so weiter. Und jetzt weiß ich erstmal so richtig auch, wem ich mit dem, was ich gelernt habe, konkret helfen möchte.
Also hast du deine NutzerInnen sozusagen jetzt noch besser kennenlernen können im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre und weißt, wo auch Defizite sind, wo aber auch Bedürfnisse sind?
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in meinen 20ern viel ausprobiert, ne, in meinem Fall auch viel mit Musik, aber dann kommst du schnell auch in Kommunikation, Marketing, Sales, du willst deine Musik, deine Produkte verkaufen. Dann habe ich in meinen 30ern gemacht, was irgendwie klappt, womit man auch Geld verdienen kann. Und in meinen 40ern habe ich gelernt, was ich nicht kann, was ich kann und was ich auch will.
Das will ich gleich mal hören. Was kannst du nicht?
Ich kann zum Beispiel nicht gut so richtig Projektmanagement strukturell, Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin auch eher der kreative, kommunikative, der Initiator, der Ideengeber, der Inspirator. Ich bin jemand, der sich gerne begeistern lässt und andere auch gerne begeistert, der irgendwie vielleicht auch Teams zusammenbringt, der Menschen zusammenbringt und vernetzt. Aber was ich nicht so gut kann, ist dann wirklich auf diese operative, organisationelle Ebene zu gehen. Es gibt ja Leute, die lieben es auch in Buchhaltung, in Controlling, in Finance. Vielleicht fehlt mir da auch das Interesse und dadurch bin ich nicht so gut, aber das ist mir nicht so gegeben. Ich war auch in Mathe immer ganz, ganz schlecht, was lustig ist, dass ich dann bei einer Bank gearbeitet habe, aber wiederum im Marketing.
Haben die nicht rausgekriegt, dass du da eigentlich... Gut, es gibt da ja auch Hilfsmittel, man musste da ja nicht selber noch rumrechnen oder so. Wie viel du auszahlen musst, hat ständig die Kasse nicht gestimmt oder so.
Nee, ich war ja nicht in der Filiale, wie gesagt, ne? Ich war ja im Marketing-Kommunikationsbereich und das hat dann wiederum zu dem gepasst, was ich machen konnte. Ja.
Nein, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass man das für sich benennen kann und ich meine, ich sage auch immer, es ist ja auch total unsympathisch, aber auch unrealistisch, dass man nun alles kann. Also das kann ja gar nicht sein. Und so weißt du sehr genau, was du kannst, genau. Aber da hat es insofern auch keine Verlockung gegeben, dass du dich auf einmal dann doch plötzlich in diese Richtung aufgemacht hättest.
Eine Verlockung gibt es bei mir eher darüber, dass ich natürlich auch neugierig bin und schnell den Fährten folge. Und dann ist eher die Herausforderung, wo bleibe ich und wo fokussiere ich mich? Und du siehst hinter mir jetzt viele Bücher, kaufe mir gerne neue Bücher und merke aber dann auch schnell, dass ich viele von denen noch gar nicht gelesen habe und kaufe mir dann schon wieder ein neues Buch und da nicht immer wieder besser werden, auch zu sagen, halt, stopp, jetzt nicht noch mehr neu, sondern erstmal das, was da ist.
Ist sicherlich ja auch ein Thema beim ganzen Thema Storytelling. Man könnte ja denken, na ja, da beginnt eine Geschichte und dann guckt man mal, wo trägt sie einen hin und dann läuft man plötzlich hier noch mal einen Abzweig und da. Das kann man aber auch anders tun und ich würde, glaube ich, gerne da jetzt mal mit dir einsteigen, um erstmal das Phänomen ein bisschen zu begreifen, vielleicht so ein bisschen was aus deiner Perspektive vielleicht jetzt noch wertvoll wäre, ist so ein bisschen von der Definition her vielleicht zu verstehen. Also was ist das überhaupt Storytelling, damit wir da mit einer ähnlichen Basis auch rangehen können?
Also, was wir ja alle irgendwie machen, ist Geschichten erzählen, ohne dass wir darüber nachdenken, ohne dass wir über Methoden sprechen, erzählen wir alle Geschichten. Das ist in der Arbeit so, im Büro. Wir erzählen, was ist am Wochenende passiert. Wir erzählen, was in den Projekten passiert. Das ist im Privaten so, wenn wir uns zum Geburtstag beim Kaffee trinken. Ne? Wir erzählen uns eigentlich die ganze Zeit Geschichten. Wir nennen es jetzt nicht Storytelling. Also das ist die Frage, warum muss man es überhaupt Storytelling nennen? Storytelling hat eher so die Intention, ein Ziel zu erreichen. Und ein Ziel bei einer Zielgruppe natürlich auch. Und dementsprechend ist es eine zielgerichtete Kommunikation. Und ich schaue mir ganz genau an, was entspricht meinen Werten? Was entspricht meinen Key Messages, meinen Kernbotschaften? Wem möchte ich was sagen? Wem möchte ich auch womit helfen? Es geht auch immer um Mehrwert, weil ich kann natürlich irgendwem alles Mögliche erzählen. Das können auch irgendwelche Geschichten sein, aber das hilft schlimmstenfalls ja nicht. Sondern es ist immer die Frage, wenn man zum Beispiel einen Vortrag macht, möchte ich einfach nur eine Folienschlacht, Zahlen, Daten, Fakten, um es erzählt zu haben? Oder habe ich wirklich auch eine Message? Habe ich Learnings, die ich teile? Ja, also Mehrwert ist extrem wichtig. Und dann geht es auch darum, eine Beziehung herzustellen oder auszubauen. Und eine Story, die ich also zielgerichtet erzähle, ist auch immer dazu da, etwas auszulösen bei meinem Gegenüber, bei der sogenannten Zielgruppe. Und da sollte sich bestenfalls eine Connection dann nochmal aufbauen. Das sehen wir natürlich auch in sozialen Netzwerken wie LinkedIn. Also wenn ich dort eine gute Geschichte erzähle mit wirklich auch Storytelling, Handwerk, was man ja auch lernen kann, das können wir alle lernen, das ist nichts, was nur die 5% der Gesellschaft können, dann kann ich wirklich schauen, bei wem möchte ich etwas erreichen, wo möchte ich Resonanz, ja, wo möchte ich in Dialog kommen. Und das ist eben durch Storytelling möglich. Also nicht irgendwas irgendwem zu erzählen, sondern den richtigen Leuten die richtigen Dinge zu erzählen. Und dann gehören natürlich noch gewisse Bestandteile auch zu einer guten Story. Kennen wir eben auch, wir hatten vorhin schon das Buch, was bei mir im Regal steht, von Hollywood, zum Beispiel von Pixar. Ja, das kennen wir vielleicht, diese animierten Filme, Toy Story und Co. Es geht auch immer natürlich mit einem Problem los, ja. Und auch eine gute Geschichte startet nicht mit alles toll, ich bin hier, du bist toll, sondern es gibt erstmal irgendeine Situation. Und dann geht es darum, wie lösen wir diese Situation? Vielleicht ist es sogar eine Katastrophe, ja. Wir kennen das auch in Disney-Filmen, da stirbt am Anfang immer die Mutter oder der Vater oder so. Also es geht auch um eine Journey, um eine Transformation vielleicht sogar. Das heißt, wenn ich meine Story erzähle, dann geht es auch immer darum zu erzählen, wo komme ich denn her? Was habe ich gelernt? Was war schwer? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und in meinem Podcast zum Beispiel geht es ja auch um Storytelling. Ich kuratiere erstmal Stories. Ich lade mir Menschen ein, die ihre Geschichte erzählen. Weiß natürlich auch schon vorher, wer was ungefähr erzählen wird. Und dann schauen wir auch genau da rein, was war eben auch problematisch, was war schwer. Manchmal gibt es auch Leute, die wollen dann im Sinne eines Sales Pitches einfach nur glänzen. Und dann sage ich auch mal, Leute, das ist keine gute Story. Also es geht auch um Identifikation, die wir auslösen können mit einer guten Story. Und das schaffen wir eben auch nur, wenn wir preisgeben, was das Problem war, was gelöst werden musste und dann eben auch erzählen, wie es gelöst werden konnte. Ja, und wir machen bestenfalls mit einer guten Story auch ein Angebot und zeigen eben auch, das hat mir geholfen und das könnte auch dir helfen. Und das ist vielleicht so ein kleiner Einstieg in das ganze Thema Storytelling, was sehr, sehr groß ist, was auch mit Branding zu tun hat. Ne? Wir haben eben auch die Möglichkeit, eine Marke aufzubauen für uns als Person, als Unternehmen, als Arbeitgeber, als Verein. Ja, also es gibt ja in den unterschiedlichsten Kontexten immer die Absicht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, wir haben ja noch parallel so eine ehrenamtliche Geschichte, die Eisbademeisters. Da gehen wir also im Winter ins kalte Wasser. Wir freuen uns schon, bald geht's wieder los Ende Oktober. Der Winter hat dann Schrecken verloren und wir gehen also ins kalte Wasser, erregen Aufmerksamkeit, weil wir natürlich darüber berichten. Wir machen Fotos, Videos, stellen das auf Instagram ein, hauptsächlich. Dann kommen Medien, berichten darüber, auch mittlerweile große Medien, Fernsehsender. Und diese Geschichte wird groß, darüber kommen Spenden und darüber werden Vereinen wie der Obdachlosenhilfe oder der Tafel geholfen. Und das ist so eine Geschichte, aus der ich ganz viel mitgenommen habe und auch ganz viel gelernt habe. Es geht darum, eine Marke aufzubauen, eine Community, Connections herzustellen und bestenfalls sogar was Gutes zu tun.
Ich habe gestern Kira Marie Krämer bei mir im Gespräch gehabt und die sagte auch nochmal, das ganze Thema Community wäre in ihren Augen so, ja, die Möglichkeit, um gerade in den Zeiten des KI-Zeitalters würde das immer mehr Bedeutsamkeit bekommen. Also diese wirklichen Begegnungen miteinander und was Gemeinsames zu schaffen. Und das passt ja insofern perfekt ja zu deinem Thema Storytelling, weil es ein bisschen so das Kit, was es dann braucht, damit das Ganze dann auch wirklich ans Laufen kommt. Ne? Also irgendwie das nur zu haben, reicht ja nicht. Du musst ja irgendwo auch darüber berichten, damit die Leute davon erfahren.
Genau, damit wir uns die Arbeit erleichtern, ist Technologie super und KI eine Riesenchance. Damit wir aber mit den richtigen Menschen an den richtigen Themen arbeiten oder Dinge voranbringen, müssen wir eben auch wissen, wofür sie stehen, was wichtig ist, was sie erreichen wollen. Und ohne Storytelling wird das eben schwierig. Ja, wir erleben aber auch manchmal in Unternehmen, dass Menschen mit einer falschen Agenda rumlaufen und Dinge behaupten, weil sie einfach in diesem Zirkus, in diesem Theater dann mitspielen oder denken, mitspielen zu müssen. Wer aber authentisch mit seiner Geschichte, mit Episoden seiner Geschichte oder mit Geschichten, die er sieht und erlebt, umgeht, der hat die Chance, auch mit den richtigen Leuten zu connecten, sowohl im Unternehmen. Ne, da habe ich auch schon Communities aufgebaut, zum Beispiel auch bei der Ostseesparkasse Rostock, bei der ich hier gearbeitet habe. Da ging es darum, ein Enterprise Social Network einzuführen. Und das hatte natürlich neben der Technologie ganz viel mit Kultur zu tun. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben also Multiplikatoren und Torinnen aus allen Abteilungen zusammengetrommelt, die auch intrinsisch motiviert waren, an diesem Thema zu arbeiten, also auch erzählt haben, wie das bei ihnen läuft, ihre eigene Story aus ihrem Team erzählt haben und dann konnten wir connecten und gemeinsam überlegen, wie wir das schaffen, dass wir den Leuten die Ängste nehmen oder darauf eingehen und das hat uns gemeinsam stark gemacht, dass wir auch, ne, das, was du immer sagst, eine gewisse Sicherheit in unserem Team geschaffen haben, dass jeder seine Story auch erzählen konnte. Dadurch haben wir connected und dann konnten wir wieder rausgehen und wirksam werden.
Ah, sehr spannend. Also so ein bisschen ja auch so dieser Kreisgedanke aus der Holokratie, diese Selbstorganisation, aber jetzt mal mehr so auf der kommunikativen Ebene gedacht. Also nicht so sehr formalisierend, sondern mehr so, was wollen wir am Ende haben? Wir wollen Menschen, die in Kontakt miteinander gehen, die Ängste abbauen, die gemeinsam Neues entstehen lassen und da irgendwo das nutzen, dass wir hier in das sich gegenseitig Dinge erzählen kommen. Ja. Ganz banal im Grunde genommen. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja das, ich habe jetzt letztens mal wieder nach langen, langen Jahren Der mit dem Wolf-Tanz gesehen im Fernsehen. Hast du auch, war ja irgendwann, ja, ne? Ja, genau. Und dann habe ich das extra gesehen, aufgenommen, damit ich nicht die ganzen Werbepausen oder damit ich zumindest mal Pause machen kann. Und ich war so begeistert, weil ich hatte den Film damals im Kino gesehen, in der Sneak Preview, wo ich gar nicht wusste, welcher Film kommt. Und dann kam dieser mega lange Film. Das war damals in Münster, als wir studiert haben, war das, wurde das so mal gebracht. Das finde ich übrigens auch eine ganz schöne Idee. Man geht ins Kino und weiß gar nicht, welcher Film kommt. Mhm. Und das ganze Kinopublikum sitzt da und ist gespannt. Und dann kam dieser Hammerfilm. Und den habe ich deshalb auch gar nie vergessen. Ist auch eine kleine Story jetzt, ne, die ich hier erzähle. Habe ich nie vergessen, hat mich ganz besonders mitgenommen. Und das Gefühl ist sofort wieder da. Die Musik kommt und diese Szenerie. Am Anfang denkt man ja noch, was ist denn das für ein Film? Da wird ja so gemordet. Naja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie die dann so in ihren Zelten zusammensitzen, die Indianer, darf man heute nicht mehr sagen, die Native American, und wie sie dann sich gegenseitig da erzählen und wie die dann so gezeigt werden, wie die reagieren, wie sie zuhören und Laute von sich geben. Das gibt einem so ein Gefühl von Gemeinschaft, also beim Zusehen. Und man fühlt sich so reingezogen auch in den Film und setzt sich so daneben mental quasi, ne?
Wir haben da eigentlich,
Wieso habe ich das jetzt
wir haben
erzählt?
gerade ganz viele verschiedene Ebenen. Du hast gerade eine Story erzählt.
Ja.
Der Film ist eine wunderbare Story, startet ja auch mit einer Katastrophe. Also er wird da ja
Ja,
fast
genau.
abgeschossen vom Pferd und lässt sich dann ja in den tiefsten Westen versetzen, um noch den Westen
Ja.
kennenzulernen, bevor es ihn nicht mehr gibt. Und reitet
Ja.
ins Ungewisse, ins Abenteuer. Das hat ja auch viel mit uns heute zu tun. Wir sind alle auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Und er hat aber, heute würde man sagen, ein Mindset, dieser Darsteller, also dieser Rolle, John Dunbar, er will das entdecken. Er hat ein positives Mindset. Er möchte auch Leute kennenlernen. Er möchte von ihnen lernen. Also das ist ja eigentlich genau das, was wir heute auch brauchen. Und dann gibt es natürlich Konflikte und Probleme. Und das macht eine gute Geschichte aus, weil damit können wir uns natürlich identifizieren. Und dann nochmal die Native Americans, die Sioux, glaube ich, mit denen er dann da zusammensitzt, die sich auch einfach immer wieder treffen, um Geschichten zu erzählen, für die das Kultur ist, ne? Das brauchen wir ja heute auch wieder in Unternehmen. Also wenn wir, das ist ja auch Teil meines Podcasts, wenn wir darüber nachdenken, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wir brauchen Räume, die quasi Kultur übersetzen, ja, dass wir uns zusammenfinden, um uns Geschichten auch zu erzählen.
Genau. Und das war auch der Punkt, warum ich darauf kam, weil ich mir auch so bewusst machte, auch dieses im Kreis sitzen, dass das eben so etwas sehr Ursprüngliches ist und dass es uns Menschen eben auch so sehr entspricht und eben auch nicht so dieses, so immer diese Tische davor und so verbarrikadieren, sondern eben ganz bewusst nutzt man ja auch in solchen Foren ganz gezielt, auch in Gruppentherapien.
Interessant, dass du das sagst. Ich war vor einigen Wochen in Berlin zu einem Vortrag bei Design Offices, die immer wieder auch interessante Veranstaltungsreihen haben. Da hat ein Professor aus München darüber gesprochen, über das Comeback des runden Tisches als wichtiges Element von neuen Büros oder Büros der Zukunft, weil wir in der Vergangenheit hatten wir unsere Schreibtische oder du kennst auch noch diese langen Tafeln aus Vorstandsbereichen und so weiter, wo man dann so nebeneinander sitzt, aber sich gar nicht sieht. Man muss dann immer so nach vorne sich beugen, um den zu sehen, der spricht gerade. Und er spricht von dem Comeback des runden Tisches, an dem alle auch auf Augenhöhe sind, sich sehen. Also wir hatten ja auch durch die virtuellen Konferenzen, die wir in der Pandemie nur kennengelernt haben, auch eine gewisse Form von Augenhöhe, weil wir uns mit einmal alle gesehen haben. Und jetzt können wir das aber auch in die Büros mehr bringen, indem wir auch runde Tische mehr in diese Bereiche bringen, in denen wir uns treffen können. Ich glaube, da wird noch viel passieren zukünftig.
Ja, ich glaube, wir haben schon ganz vieles von dem, was ich sonst noch so da mit reinbringen wollte, schon gebracht. Also was mir vorhin beim Zuhören noch so kam, war beim Storytelling, also am Ende sich schon auch fragen, welche Wirkung möchte ich erzielen? Also quasi so ein bisschen auch vom Ende her denken. Also nicht einfach reinstolpern, sondern schon irgendwo auch sehr gezielt darauf hin, was soll denn am Ende, was möchte ich denn gerne, was bei der anderen Person so ankommt? Kritische Stimmen könnten ja so sein, ja, das ist doch alles nur so eine Verkaufsnummer, das hat doch gar nichts Echtes in sich. Du hast ja auch das Wort Authentizität schon erwähnt. Also würdest du sagen, nee, im Gegenteil, das ist gerade eine Stärke, weil es kommt ja gerade vom Innen heraus. Du hast eine Motivation, etwas erzählen zu wollen, also dein Bedürfnis ist da. Deine Werte hast du angesprochen. Es ist gerade nicht dieses, ich will da irgendwie was Glattes nach außen verkörpern, sondern im Gegenteil.
Es kommt drauf an, ne? Also ich erlebe ja beides oder ich erlebe alles Mögliche. Es gibt Menschen, die, ich sage mal, die Abkürzung suchen und die glauben, wenn sie jetzt sofort eiskalt etwas pitchen und verkaufen wollen, das kennen wir alle, wir bekommen in die Inboxen von LinkedIn irgendwelche Synergievorschläge und wir müssen uns mal austauschen von Leuten, die uns was verkaufen wollen, die gar keine Beziehung wollen, die das überspringen wollen quasi. Aber von solchen Menschen wollen wir nichts kaufen. Wir wollen nur von denen kaufen,
Ja.
denen wir vertrauen und die uns sympathisch sind und wo wir auch einen Mehrwert erkennen von dem Produkt. Den müssen wir natürlich auch erstmal erklärt bekommen. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dann erstmal muss man die eigene Story erzählen. Wer ist man? Wofür steht man? Was ist einem wichtig? Was mag man auch nicht? Also auch eine gewisse Abgrenzung, ne? Wofür steht man auch nicht? Und dann findet man automatisch Leute, die sich damit identifizieren, sagen, ja, das sehe ich auch so. Oder auch es sehe ich anders, aber wir kommen in Dialog, das ist wichtig. Und dann finden wir Leute, die uns folgen, die sagen, das finde ich cool, was die macht, die Verena. da höre ich gerne rein, da lese ich gerne mit. Und dann kann man eben überlegen, wie geht man den nächsten Schritt? Also wie kannst du zum Beispiel einen Mehrwert stiften für deine Community? Du machst ein Angebot und wenn man dir dann vertraut und den Mehrwert des Angebots erkennt, dann ist es natürlich auch ein Business, was entstehen kann und was eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist, ne? Weil du bietest es an und auf der anderen Seite wird ein Problem gelöst und so wird ein Schuh draus und es startet quasi alles mit Storytelling. Es ist also der Start von allem und dann geht es ja damit auch weiter. Es ist so ein bisschen auch wie so ein Kreislauf. Gibt aber auch immer noch ganz viele, die in den Podcast zu mir kommen wollen, die auf LinkedIn posten, die ja einfach nur schreiben, was sie zu bieten haben auf diese Sachebene. Das ist es. Aber wir brauchen die Wie-Ebene. Wir müssen mal erklären, warum und wofür und wozu.
Ich glaube auch, vor allem auch, damit die Menschen einem vertrauen, werden sie ja auch vorher eine Idee haben wollen, wie ist es denn dann, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite? Total. Wie fühlt sich das dann an? Wie geht's mir damit? Ich habe das auch früher zum Beispiel gehabt, als ich mich beworben habe auf Stellen. Und ich weiß noch, wie ich das dann sogar mal jemandem sagte. Das war sogar ein Vorstand von einem Unternehmen, wo ich dann mich mit dem im Vorstellungsgespräch wiederfand. Und ich, jetzt aus dem Rückblick, denke ich, konnte ich das sagen, aber wo ich dann merkte, ich hatte irgendwie so Fragezeichen im Blick und dann hat er mich gefragt, was wäre. Da habe ich gesagt, ja, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Wie ist denn das dann wohl so, da zu arbeiten? Er fand das ein bisschen merkwürdig, aber ich habe das also wirklich so geöffnet, weil genau das war der Punkt. Ja. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und er dachte dann, ja, aber Sie haben ja hier auch eine Banklehre gemacht. Das war mal nach meiner Promotion. Ne? Und im Rückblick denke ich auch, naja, fast ein bisschen naiv formuliert. Aber es war genau das, was bei mir noch so der Widerstand war. Und ich finde das jetzt rückblickend gesehen gar nicht so merkwürdig. Nee. Ich finde es umgekehrt merkwürdig, wenn man behaupten würde, ich kann mir das total vorstellen. Weil ich weiß es ja nicht. Es ist ja eine Art von Blackbox.
Ja.
Ne? Ich sehe dann bestimmte Sachen im Schaufenster. Es ist ja Vertrauensbusiness, in dem wir uns oft Total. Bewegen, weil wir ja nicht jetzt einen Apfel verkaufen oder was weiß ich. Und das muss ich ja erst erleben, im Gebrauch erleben und erfahren muss ich es. Und wie fühlt sich das an, diese Beratungsleistung? Wie kann die Person mit unseren Mitarbeitenden umgehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt Berater oder Beraterin bin, ne? Und das wird sich zeigen. Und das kann sich ja nur dadurch zeigen, dass ich jetzt am Anfang mal relativ viele Anknüpfungspunkte biete und sage, so und so bin ich einfach mal im Erleben, ne?
Genau, also für Recruiting ist das auch ein Riesenthema, was jetzt hoffentlich auch immer mehr erkannt wird. Auch da war in der Vergangenheit die Was-Ebene. Das ist zu tun. Ne? Das erwarten wir von dir, nämlich der Abschluss und die Erfahrung und so weiter und so fort. Und das sind die Benefits. Es geht eigentlich darum, wo können wir uns das vorstellen, wie du gesagt hast? Wo fühlen wir uns wohl? Und wo ist ein Vibe sozusagen auch zwischen den Werten? Ne? Und Werte kann man jetzt natürlich auf eine Website schreiben, aber bringt natürlich gar nichts, muss man erleben. Und dazu würde ich auch immer empfehlen, lernt mal Leute kennen, die in einem Unternehmen arbeiten. Oder lernt bestenfalls auch den Chef oder die Chefin kennen, für die ihr dann vielleicht arbeiten würdet. Und das muss irgendwie funktionieren. Und das mit dem Was auch, aber nicht nur.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme zu dir und sage, ich habe vor, jetzt mal mehr so in das Keynote-Speech-Business einzusteigen und ich habe viel Erfahrung, was so Präsentieren anbelangt. Ich mache zwar auch aus der Tätigkeit heraus keine PowerPoint-Schlachten, aber grundsätzlich bin ich vielleicht mehr gewöhnt, sag ich mal, sachliche Inhalte zu präsentieren als Dozentin. Und jetzt möchte ich gerne in das Business mehr einsteigen und ich würde mir aber Unterstützung wünschen und ich würde gerne in das Storytelling einsteigen. Wie arbeitest du mit mir zusammen?
Ich frage dich erstmal, warum möchtest du das machen?
Warum möchte ich das? Also jetzt allgemein oder auf dieses konkrete Thema bezogen?
Warum du Business machen willst, ist vielleicht klar, aber warum möchtest du auf die Bühne? Da gibt es nämlich dann auch schon wieder unterschiedliche Gründe. Einige suchen auch so ein bisschen die Bestätigung und machen das aus Eitelkeitsgründen. Andere haben auch wirklich eine Mission und wollen ein Thema voranbringen. Und wieder andere sagen, das soll irgendwie einfach nur dem Business helfen. Und bei einigen ist es vielleicht auch ein Misch, also ein Mix. Wie wäre das denn bei dir?
Gut, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe ja verschiedene Rollen. Ich bin ja einerseits festangestellte Dozentin und dort wird auch ein bisschen erwartet, dass ich jetzt mal meine Tätigkeitsbereich ein bisschen erweitere und dort auch in diesen Bereich gehe. Und von all den Dingen, die man dort so machen kann, ich könnte jetzt auch Forscherin werden. Da habe ich gesagt, das habe ich irgendwann mal hinter mir gelassen, dieses sehr akademisch forschend. Wäre das, was mir noch am meisten entspricht und wo ich eben auch denke, könnte ich meine Stärke noch mit am besten einbringen? Ich das mittlerweile doch beherrsche, sage ich mal, dieses so Dinge vorzustellen. Und dann habe ich schon auch eine Mission, wenn ich jetzt speziell an dieses Thema People-Pleasing denke, dass ich gerne Menschen stärken möchte und dass sie darin ermutigen möchte, für sich selbst einzutreten und einen authentischen, eigenen, starken Auftritt zu finden und auch so die Führung dann zu leben. Das wäre ja so dieses Thema Stop-Pleasing, Start-Serving. Und da so ein Servant Leadership beispielsweise zu praktizieren, also die Mitarbeitenden zu unterstützen, ohne aber Self-Care zu vergessen. Das könnte jetzt so eine Mission zum Beispiel sein von so einer Keynote-Speech.
Und das ist schon mal eine super Grundlage. Ich hatte den Marcus John Henry Brown zu Gast im Podcast. Der ist Speaker-Trainer. Der hat die Speakery ins Leben gerufen in München. Also er kommt aus der Werbung, hat jahrzehntelang, glaube ich, Pitch-Präsentationen gebaut für große Pitches, große Brands und dann irgendwann gesagt, ich möchte Menschen helfen, ihre Vorträge zu bauen. Und der sagte bei mir im Podcast, alle wollen Keynote-Speaker werden und schreiben das bei LinkedIn hin. Aber wenn du Keynote-Speaker werden willst, dann werde nicht Keynote-Speaker, sondern mach erst mal etwas. Schau erst mal, was dich bewegt, beschäftigt, wofür du brennst. Bau erst mal eine Story. Also wir reden auch von Story-Doing. Dann redest du darüber.
Ah ja.
Das ist zum Beispiel in unserem Fall so, wir gehen erstmal Eisbaden, wir sammeln erstmal Spenden, wir kommen erstmal in die Tagesschau und dann berichte ich in meinem Vortrag darüber. Dann berichte ich, warum wir das machen,
Ja.
was wir gemacht haben, ausprobiert haben, was nicht geklappt hat und wo wir noch hinwollen. Oder in der Sparkasse haben wir dieses Enterprise Social Network eingeführt. Dann berichte ich darüber, wie wir das gemacht haben, wo wir hinwollten, wo wir gelandet sind und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber einfach nur sage, ganz viele Sparkassen wollen das machen, super cool, hier sind die Zahlen, Daten, Fakten, so what? Interessiert niemand. Das heißt, wir würden auch schauen, wenn jetzt klar ist, was dein Thema ist, deine Mission, was ist so deine Message, an wen möchtest du die richten und was aus deiner eigenen Story möchtest du auch teilen, um das zu illustrieren und zu stützen. Und dann würden wir also schauen, was sind auch Episoden in deiner Geschichte, die wir nehmen und Lego-artig zusammenbauen, um diesen Vortrag so zu konzipieren, strategisch gewissermaßen, dass er bei den richtigen Leuten auch das Richtige auslöst, einen Effekt bringt und die dann auch Mehrwert erkennen und damit rausgehen. Und dann würde man sich also überlegen, was ist so die eine Kernbotschaft für einen Vortrag. Bei mir gibt es zum Beispiel einen Vortrag, die Zukunft gehört den Mutigen. Da erzähle ich verschiedene Geschichten über Mut. Es gibt zum Beispiel einen Lehrer hier in Rostock, der in der DDR-Zeit geflüchtet ist über die sogenannte blaue Grenze, über die Ostsee, wurde gejagt, hat es am Ende geschafft. Die längste Flucht, die jemals jemand geschafft hat, geschwommen bis nach Fehmarn, 45 Kilometer. Es gibt auch ein Buch drüber und das erzähle ich halt, weil das meine Heimat ist und ich zeige erst den Strand, an dem ich als Kind gespielt habe, wo er losgeschwommen ist. Es hat also auch immer mit mir zu tun.
Wow.
Alle Geschichten, die ich erzähle, haben mit mir zu tun und aber auch mit dem Publikum, weil
Ja.
es natürlich auch mit Deutschland, mit unserer Geschichte zu tun hat. Und so erzählst du dann quasi auch Geschichten, die auf deine Kernbotschaft einzahlen und die auch etwas auslösen können bei den Menschen.
Ja, und die man sich dann auch merken kann.
Die auch hängen bleiben. Also nicht nochmal das tausendste Mal Geschichten, die irgendwie schon in den Medien hoch und runter erzählt wurden, sondern gerne auch Geschichten, die du erlebt hast, mit denen du zu tun hattest. So gehen ja auch viele gute Bücher, auch Fachbücher, dass da immer auch Dinge drin sind von den Autoren, Autorinnen, die erlebt haben in ihrer eigenen Laufbahn. Das ist kein Muss, aber das hilft.
Gut, das kann sich ja auch jede Person selber überlegen, ob es überhaupt etwas ist, was zu einem selber passt. Also auch da ist sicherlich eine gewisse Passfähigkeit erforderlich, weil nicht jeder das wahrscheinlich mag, ne?
Genau, es gibt auch einen Unterschied, ob du jetzt eine Keynote halten willst, wo du wirklich inspirieren willst und den Ton setzt am Anfang der Veranstaltung oder am Ende, oder ob du einen Fachvortrag hältst. In einem Fachvortrag kann man natürlich auch einen Überblick über ein Thema einfach geben. Da geht es weniger um emotionales Storytelling vielleicht. Also wäre das auch nochmal so die Frage, was ist die Intention dahinter? Aber ich habe dich jetzt so verstanden, du hast ein Thema, für das du dich engagierst und möchtest da was bewegen, möchtest auch Mut machen und inspirieren. Und da eignet sich natürlich das Storytelling hervorragend.
Ja, das ist jetzt genau, das habe ich jetzt ein bisschen konstruiert, weil ich habe jetzt nicht direkt einen Anlass dafür, genau das jetzt so zu tun. Aber was ja vielleicht eher mal so kommt, sind so Ansinnen. Wir sind ja auch das Institut New Work, dass gesagt wird, ja, wir wollen da mal so eine Inspiration reingeben in unsere Organisation. Könnte man denn mal Arbeitswelt neu denken und natürlich im nächsten Schritt dann auch neu leben? Man denkt ja, das ist ein Thema, was schon breit diffundiert ist, aber in manchen Bereichen ist es noch gar nicht so weit angekommen. Und dann sind ja oft auch solche Widerstände da. Das ist ja auch so ein Thema, dass wir also als Keynote-Speaker irgendwo hinkommen und wissen, da sind bei den Menschen, die dort zuhören, gewisse Widerstände. Oh, jetzt kommt so ein Begriff und was soll denn das jetzt sein? Und das ist ja alles so abstrakt oder akademisch und dass man da möglichst schnell einen Fuß in die Tür bekommen möchte und Andockfähigkeit erzeugen möchte. Das ist zum Beispiel bei mir ein Wunsch, den ich habe, um vielleicht auch zu zeigen, hey, ich bin ja gar nicht so, nur weil da jetzt Professor Doktor steht, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch einfach mal ganz normal reden kann und über Lebensrelevantes rede und auch über Praxisrelevantes. Weil das ist ja oft das, was die Menschen dann denken, ich sitze hier und bin in der Praxis und ich weiß doch, wie es läuft. Und da kommt jetzt jemand und meint, was ja gar nicht der Fall ist, er oder sie wäre jetzt super schlau und erzählt mir da irgendwelche abstrakten Konzepte, die ja nichts mit meinem Leben zu tun haben und meiner Arbeitsrealität. Und da irgendwo eine Verbindung herzustellen, das wäre mir zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig. Eine Offenheit, damit nachher auch die fachlichen Instrumente oder Tools andocken können.
Genau, also das heißt, du schaust dir erstmal an, für wen du da bist und wem du was sagst, wie die Situation der Menschen aussieht und was die vielleicht auch für eine Erwartungshaltung haben. Und man sendet halt ganz viele Signale auch schon vorab, bevor man da ist, mit dem Vortragstitel, mit deinem Titel, ja, Professorin oder kommt eine Professorin. Und dann, wenn man das aber schon 2-3 Mal gemacht hat, dann weiß man auch so ein bisschen, welche Reaktionen kommen, auch mit gewissen Dingen, die man sagt. Und damit kann man vielleicht sogar manchmal ein bisschen spielen. Und man kann natürlich auch gewisse Buzzwords einfach umschiffen und vermeiden. Also das habe ich auch gelernt. Ich habe ja viel mit dem Begriff New Work gearbeitet. Das mache ich mittlerweile weniger, weil das nicht unbedingt für Klarheit sorgt. Das heißt, man achtet dann auch immer mehr auf Sprache, die anpassungsfähig ist, ne? Die genau auch zu den Menschen passt. Also wenn ich zum Beispiel auch, ich habe in der Schule einen Vortrag gehalten, ne, bei den Kids, bei unseren Kids, da rede ich natürlich auch ein bisschen anders. Oder wenn ich vor Vorständen gesprochen habe, dann rede ich auch etwas anders. Ich bin trotzdem ich, sind verschiedene Facetten von mir. Es gibt immer die Rap- und Hip-Hop-Story, was ich da gelernt habe. Ich habe die Eisbademeister-Story immer dabei. Ich habe Sparkassen-Stories. Es gibt so ein paar Sachen, die ich so Lego-artig, bausteinartig dabei habe und gucke, ob sie jetzt in diesen Vortrag passen. Oder ich schaue auch immer, was hat das hier mit diesem Ort zu tun, ne, an dem ich gerade bin. Wenn ich jetzt in Karlsruhe bin, dann erzähle ich meine Beziehung zu Karlsruhe. Also ich schaue, dass ich die Connection zu den Menschen herstelle, auch über die Situation, in der wir alle sind.
Ja, das macht ganz viel Sinn. Und ich meine, wenn man sich da einfach mal reinfühlt in die Situation der Zuhörenden, weil das ist ja bei einer Keynote-Speech anders als bei einem Gespräch, da ist jetzt erstmal, sind die alle verdammt dazu zu schweigen und da vorne steht jemand, der redet. Übrigens ist auch eine Sache, die ich ganz schön finde, ehrlich gesagt, dass man reden kann und auch mal einen Gedanken entwickeln kann und nicht so unterbrochen wird. Und wenn es gut läuft, diese Aufmerksamkeit, wie die Menschen dann dort sitzen, es ist ganz still, es wird auch nicht wie im Unterricht überall Notebooks und überall Handys und so. Es hat so eine ganz tolle Atmosphäre auch im besten Fall, wenn es gut läuft. Und dass man dann eben wirklich mal so einen Gedanken entwickeln kann. Aber eben umgekehrt auch, stell dir vor, du sitzt da und es ist total langweilig und total uninspirierend. Und das will man ja niemandem zumuten.
Genau, langweilig darf es nicht sein. Alles außer gewöhnlich, habe ich mal gelernt in der Werbung. Und wenn man sich auch TED-Talks anschaut, die starten immer mit einer persönlichen Geschichte. Egal, ja, es geht immer mit einer Situation los. Ich war 9 Jahre alt, als ich in meiner kleinen Stadt eine Süßigkeit kaufen wollte. Da passierte mir bla bla bla. Es geht immer so los, damit die Leute erstmal mit dir connecten und dann mit deinem Thema und so weiter und so fort. Aber genau, es darf nicht langweilig sein und es muss auch eine gewisse Dramaturgie haben. Darf auch humorvoll sein an Stellen. Und das ist natürlich dann die hohe Kunst, die man auch erlernen muss über Übung. Und das geht vielleicht auch zu Hause los. Also stellt euch mal vor den Spiegel, nehmt euch mit der Webcam auf, guckt euch das an, spielt das ein paar Leuten vor oder holt euch einen Speaker-Coach. Also es geht um Unterhaltung, auch bei Keynotes und Fachvorträgen. Es muss unterhaltsam sein. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich beim Carlsen Verlag in Hamburg, die diese wunderschönen Kinderbücher, Conny und so weiter herstellen, einen Vortrag, eine Keynote gehalten. Und da bin ich dann einfach auf die Bühne gegangen und habe mich auf so einen Barhocker gesetzt und dann war erstmal alles sehr, sehr ruhig. Alle guckten, ich sitze da vorne und die wundern sich natürlich, was ist jetzt los? Und dann habe ich angefangen zu rappen und habe dann aber nach der zweiten Zeile so einen Verhaspler eingebaut, bewusst. und habe so aussehen lassen, als ob ich den Text vergessen habe und bin dann wieder reingekommen, habe weitergemacht, wieder gehaspelt und die wussten jetzt so gar nicht, also erstens, warum rappt er jetzt? Das ist aber gut für einen Aha-Moment zum Anfang, damit die Leute dabei sind. Und dann war natürlich die Frage, was ist denn da los? Und dann habe ich quasi eine Situation gespielt, als ich mich auf einen Auftritt vorbereitet habe, nämlich hier in Rostock im Ostseestadion, wo wir mal 2018 vor 33.000 Leuten auftreten konnten. Was natürlich eine riesen Mut-Story zu mir so. Und ich nehme die quasi mit in den Vormittag des Tages, an dem abends dieser Auftritt dann stattfindet. Also fast wie so ein kleiner Minisketch eigentlich. Das kann man natürlich als Element auch mit reinnehmen. Aber wichtig ist, die Aufmerksamkeit zu bekommen, anders zu sein und es muss zu dir passen.
Ich würde sagen, die Stimmigkeit ist ganz wichtig. Einmal zu dir als Person, aber natürlich auch zu dem Setting am Ende des Tages. Ne? Ja. Also ich weiß es nicht, ich habe den nächsten Einsatz, ich kann jetzt nicht sagen wo, weil das ist alles mit Vertraulichkeit, aber das ist eine höchst seriöse, wahnsinnig noble Institution. Und da wurde uns auch schon gesagt, wie man sich dazu Verhalten hat, wie das Kleidung aussehen darf und so weiter und so fort. Und das könnte ich mir vorstellen, so etwas wäre dort absolut überfordernd. Also das wäre dann eine zu große, die dann genommen werden müsste. Und da bräuchte man schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, dass genau das jetzt das Richtige ist zu tun. Vielleicht, wenn es klappen würde, würde ich sagen, würde es auch dort einen Wahnsinnshebel haben. Ein Wahnsinnshebel, weil es eine Riesenklippe wäre, die zu nehmen wäre. Aber es muss zu einem selber passen. Es muss aber im weitesten Sinne dann auch zu dem Setting der Situation passen.
Dazu ist natürlich ein Vorgespräch wichtig. Eine Abstimmung vorab, was ist die Erwartungshaltung, wie ist die Kultur, die Mentalität, weil wir wollen ja nicht anecken, wir wollen ja connecten und das hängt auch zum Beispiel mit meinem Outfit zusammen. Ne? Manchmal bin ich auch mit einem Hoodie auf der Bühne, auf der Zukunft Personal stehe ich mit einem Hoodie und manchmal habe ich aber auch einen Sakko an und das ist auch okay.
Und fühlt sich in beiden auch wohl und ist auch beides Gabriel Rath drin, wo Gabriel Rath draufsteht.
Hab auch bei beiden Sneakern an. Also das ist
das schon. Aber das ist ja mittlerweile auch absolut okay. Ne? Ich würde sagen, das hat sich durchgesetzt. Nee, das finde ich auch. Das mache ich auch. Ich habe übrigens selbst auch mal einen Bachelor-Thesis Kandidaten gehabt, der bei der Präsentation der Bachelor-Thesis, das wird bei uns nämlich präsentiert von den Absolventen, gerappt hat und das nicht abgestimmt hat. Und wir haben zwei Referenten. Ich war Hauptreferentin und der Co-Ref hat sich total aufgeregt. Der fand es absolut unseriös und nicht in Ordnung, dass es nicht abgestimmt war. Aber dadurch, dass es nicht abgestimmt war, hatte es natürlich einen anderen Überraschungseffekt. Der ist später Radiomoderator geworden. Also das entsprach seinem Naturell und ich fand das ganz toll, weil da ging es auch um ein Thema, wozu es sehr, sehr gut passte. Ist auch schon bestimmt 15 Jahre her und habe ich nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte von Arbeiten ich schon abgenommen habe in diesen über 30 Jahren. Und die ist mir hängen geblieben.
Ist eine Story.
Ich habe, glaube ich, viele Stories. Es ist immer nur die Frage, welche davon kann ich jetzt wirklich auch erzählen.
Eine gute Story ist halt ungewöhnlich. Das merken wir gerade an dieser Geschichte, die du erzählt hast, die dir einfach so gekommen ist. Das bleibt hängen. Das ist bei dir hängen geblieben. Das bleibt wahrscheinlich bei den Leuten, die hier zuhören, heute hängen. Weil das ist ungewöhnlich. Warum rappt denn da jemand jetzt? Also passt ja nur gar nicht. Ich benutze das auch als Tool sozusagen für meine Vorträge. Da kommt erst so diese DDR-Geschichte. Das ist schon mal nicht für alle so direkt klar, was da los war. Dann Rap und Hip-Hop, das ist jetzt gerade im Business-Kontext auch nicht unbedingt das Nummer-1-Thema. Dann Sparkasse, passt überhaupt nicht.
Der absolute Konterpunkt, ne? Aber es ist total. Ein Booster an Seriosität einerseits, vielleicht aber auch andererseits würde man nicht denken, dass es jetzt eine Organisation ist, die so sehr, sehr fortschrittlich ist, oder?
Und das ist die vertrieblich erfolgreichste Sparkasse Deutschlands.
Irre. Ja, fragt sich dann Ursache-Wirkung, ne?
Oder dann noch verheiratet, drei Kinder, sehr konservativ wiederum, ne? Also das sind auch...
Du siehst jetzt auch nicht aus wie ein Rapper, finde ich, also...
Ja, ich habe immer einen Hoodie an.
Immerhin hast du den Hoodie, aber mit diesem Quietschgelb, ich weiß nicht, sieht eher aus wie Quietscheente.
Aber ich spreche gerne mit Klischees, wollte ich nur sagen.
Und ja, manchmal das finde ich sehr
manchmal
gut.
Manchmal auch mit Konventionen.
Ja.
Und das sorgt für Aufmerksamkeit. Ich mache es nicht nur, um Aufmerksamkeit zu erregen, also deswegen würde ich jetzt nicht einen neuen Job beginnen, aber ich erzähle die Story gerne so, dass klar wird, aha, das ist jetzt nicht der ausgelatschte Mainstream-Pfad, in dem, wo die Lemminge alle hinterherlatschen, sondern ich schaue schon, wie ich meinen Weg gehe, was wiederum meinen Werten entspricht.
Absolut. Jetzt haben wir sehr viel auch über deinen oder meinen Ansatz gesprochen. Magst du noch mal ein bisschen deutlicher machen, wo jetzt genau deine Unterstützungsleistung ist? Also jetzt mal, darfst du ein bisschen pitchen in diesem Moment?
Also ich hoffe, es ist heute klar geworden, wie wichtig Storytelling ist und was das auch ein Hebel sein kann, wenn man das benutzt für sich selbst, um Ziele zu erreichen. Und ich unterstütze also dabei Menschen, die ihre eigene Story, die sie schon haben, dass sie das besser erzählen können. Sei das in Vorträgen, sei das in Podcasts oder sei das auch auf LinkedIn. Wir schauen gemeinsam, wofür stehst du, wofür möchtest du stehen? Wirst du schon dafür wahrgenommen oder müssen wir noch was dafür tun? Wie sieht deine Geschichte aus, deine Story? Wir gucken da also rein, was sind so die Episoden? Was zahlt auch auf welche Werte ein? Welche Episoden lohnt es sich zu erzählen? Aus deiner Geschichte, aber auch aus den Geschichten, die du erlebt hast. Wir gucken, was sind so die Kernbotschaften und wir gucken natürlich auch, wie man das dann ganz hands-on so umsetzt, damit man eine Aufmerksamkeit erregt, dass Menschen eben auch stehen bleiben sozusagen und folgen, dass man sich eine eigene Community aufbaut, als Thought Leader sagt man heutzutage auch und dass man das dann aber auch irgendwie konvertiert, sei das jetzt in Leads, in Richtung Business, in Richtung Bewerber, Bewerberin oder auch einfach in Richtung Menschen, die einem folgen, weil einem ein Thema wichtig ist. Also ich hatte heute schon einen Call mit einer Frau, die sich für das Thema Female Finance sehr stark macht und die möchte ich zum Beispiel gerne dabei unterstützen, dann noch sichtbarer zu werden mit diesem Thema und sie erzählt dann auch aus ihrer eigenen Geschichte, hat aber auch ganz viel, was sie schon erlebt hat und das sind eben genau die Zutaten, die es dann braucht, um sichtbarer zu werden, um mehr Effekt zu bekommen und daraus möglicherweise auch ein eigenes Business zu machen oder auch die eigene Karriere weiter voranzubringen. Darüber hinaus unterstütze ich auch Unternehmen, sowohl in Richtung Employer Branding, die eigene Geschichte des Unternehmens besser zu erzählen oder auch über Corporate Influencer und auch in Richtung interne Kommunikation. Wie kann man eben auch Veränderungen, ne, Change-Prozesse besser kommunikativ begleiten? Darüber mache ich noch so ein Storytelling-Newsletter, in dem ich auch nochmal Woche für Woche die Dinge erkläre. Das kann man auch kostenlos abonnieren, wenn man möchte. Da gibt es dann auch nochmal was. Das sind gerade so diese zwei Dinge. Den Podcast als drittes.
Das werden wir auf jeden Fall mal verlinken, weil das, glaube ich, ist auch sehr niedrigschwellig. Da kann man dann noch besser verstehen, begreifen, wie du dann konkret arbeitest. Weil wenn jemand von meinen Zuhörenden sich das vorstellen kann, dann könnte man da mal so reinschnuppern und bekommt auch so ein bisschen deinen Tonfall mit. Und ich finde, wenn ich dir so zuhöre, hört sich das alles so sehr selbstverständlich an. Ich meine, man wird ja teilweise überschwemmt von Angeboten, wo sich das oftmals so, ich finde, ein bisschen opportunistisch manchmal auch anhört. So sehr irgendwie immer nicht so vom Nutzen her gedacht oder von weder von der Person, die es erzählen will, noch von der, die es hören soll, her gedacht, sondern mehr so funktional. Ja, das ist ja das, was irgendwie herauskommen soll, dieses so, ja, ich konvertiere und so. Diese Sprache, die findet bei mir wenig Anklang, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie nicht das, was ich zum Beispiel möchte und deshalb springe ich da auch nicht drauf, wenn ich das so als Angebot bekomme. Aber da würdest du sagen, das ist schon was ganz anderes, was du leistest.
Ja, ich habe natürlich genau diesen Marketing-Hintergrund, was hilft. Habe Kommunikation, wie gesagt, auf verschiedenen Spielwiesen kennengelernt und auch gelernt, wie man damit erfolgreich ist. Natürlich gibt es aber auch viele andere, die das gut machen. Also da bin ich natürlich auch nicht der Einzige. Aber vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller, wie gesagt, als andere. Und ich glaube, gewissen Mut brauchen wir auch, um mit unserer Geschichte aufzufallen. Spontane Idee wäre von mir jetzt, alle, die hier zuhören, die Interesse haben, die mal einfach in eine kostenlose Zoom-Session einzuladen. Hast du auch Lust, dabei zu sein? Und wir besprechen mal alle Fragen, die gerade so im Raum stehen. Ich kann nochmal so ein bisschen dazu sagen, was für mich ein gutes Storytelling ausmacht, was wir heute skizziert haben. Dann besprechen wir gerne mal alle Fragen, die so im Raum stehen. Also wer Lust hat, vielleicht können wir das mal irgendwie über dich einladen dazu und dann bin ich gern bereit und komme. Und dann machen wir eine gute Stunde zusammen und besprechen mal alles, was da wichtig ist.
Ja, super. Das ist nochmal ein sehr schöner Abschluss. Ich würde vielleicht gerne noch mal einmal wissen, warum du denkst, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit Storytelling zu beginnen. Jetzt so zweite Hälfte 25, das Jahr ist ja so eins, was so ein bisschen trist unterwegs ist. Warum können wir das gerade jetzt gebrauchen? Und ich meine, du bist da mit dem Thema Mut, glaube ich, schon an der richtigen Stelle unterwegs.
Es gibt ja den bekannten Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, die Frage ist nicht, ob ihr kommuniziert und ob ihr Geschichten erzählt. Die Frage ist nur, wie ihr es tut. Und wenn ihr das ein bisschen fokussierter angehen wollt, zielgerichteter, wenn ihr euch überhaupt Ziele vornehmt und schaut, wie ihr die erreicht und kommunikativ stark macht und groß macht, eure Ideen, dann unterstütze ich euch gerne dabei. Es gibt natürlich auch unendlich viele Menschen, von denen man das lernen kann. Es gibt TED-Talks darüber, es gibt ganz viel. Manchmal ist es aber auch eine Abkürzung, mit jemandem zu sprechen, der sich genau darauf einstellen kann. Ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit nach dem Sommer, wenn wir alle so wieder reinkommen in die Themen, nochmal zu schauen, was ist auch meine Planung für Q3, Q4, was sind die Dinge, die ich vorhabe und dann schaut man eben, wie kann ich das kommunikativ auch so angehen, dass Leute mit mir connecten, auf mich zukommen, von mir kaufen und all das. Und also wer da jetzt ein bisschen offensiver reingehen will, der sollte sich Storytelling anschauen.
Auf jeden Fall. Und eben auch mit einer positiven Wendung dann am Ende auch aufwarten zu können. Also selbst wenn man mit ein bisschen Tristesse, was so die Gesamtlage anbelangt, so sage ich mal geopolitisch, wirtschaftlich und, dass wir da vielleicht trotzdem irgendwo auch uns so was Eigenes schaffen, womit wir dann auch zuversichtlich nach vorne gehen können. Weil mir ist zum Beispiel immer diese Zuversicht so ganz wichtig. Deshalb gebe ich das auch am Ende mal so mit diesem bleib zuversichtlich, weil wir wissen alle, das ist nicht immer nur einfach. Aber wir alle haben auch aufzuwarten mit Geschichten, wo es eben genau so nicht so einfach war und dann doch irgendwo am Ende man rausgekommen ist. Und das gibt einem ja auch wieder Zuversicht, um nach vorne zu gehen. Und vielleicht das auch noch mal so ein bisschen
Total.
schwingt
Kann ich
so
nur
bei mir,
unterstreichen.
schwingt bei mir mit, wenn ich dir so zuhöre.
Es
Gabriel,
geht auch darum, dass wir uns stärken, ne? Gegenseitig
gegenseitig
Mut machen.
stärken, unbedingt, ja,
Es geht nicht nur
genau.
darum, die eigene Agenda zu
Nein,
verfolgen,
nein.
sondern wir brauchen uns und
Ja.
wir müssen mehr in Netzwerken denken und zusammenarbeiten,
Ja.
auch über die Unternehmen hinaus. Und
Ja.
daher müssen wir mehr voneinander wissen und
Ja.
deswegen müssen wir auch mehr voneinander teilen.
Das ist richtig und genau. Und es ist nicht immer nur so dieses Verantwortung abschieben nach oben. Im Gegenteil, die Zivilgesellschaft da zu stärken und auch, wie du schon sagtest, mit dem Ehrenamt zum Beispiel oder das Engagement dann eben im Zweifel jetzt erst recht woanders anzusiedeln, zu sagen, naja, wenn die da oben so rumspinnen, dann machen wir hier bei uns im Kleinen, in dem Bereich, wo wir auch was beeinflussen können, machen wir was Gutes zusammen. Und das Ich im Wir finden und dann aber das Wir auch stattfinden lassen und nicht irgendwo in dieser Vereinzelung stehen zu bleiben, weil das ist ja auch eine Sache, die oftmals moniert wird. Und da wäre wieder ein guter Punkt bei Social Media zu sagen, naja, das ist das, was Social Media ermöglicht, diese vielen Ichs so zusammenzubringen zu so einer Community und was Gutes zu machen.
Ein schönes Schlusswort,
Ein
habe ich
schönes
überhaupt nichts
Schlusswort.
hinzuzufügen.
Habe ich dir das jetzt geklaut? Das wollte ich gar nicht. Herzlichen Dank, lieber Gabriel, fürs Hiersein. Das war sehr inspirierend. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Und schön, dass du da warst. Und ich werde das auf jeden Fall nochmal weiter verfolgen mit dem Storytelling.
Ich danke dir und bis bald hoffentlich.
Ich bin sehr gespannt, welche Geschichte du gerne erzählen möchtest und was dich am Thema Storytelling interessiert. Wie immer gilt, einfach mal loslegen mit dem Storytelling. Der erste kleine Versuch bringt dich auch hier schon weiter. Wenn dich unser Gespräch über Storytelling, Mut und auch echte Begegnung interessiert und inspiriert hat, kannst du, wenn du möchtest, in den Exklusiv-Zoom-Call kommen, von dem Gabriel gesprochen hat. Wir werden das noch miteinander genauer besprechen, aber auf jeden Fall finde ich, ist es ein ganz tolles Angebot, dass Gabriel uns nochmal auf unsere Fragen ganz gezielte Antworten geben möchte. Insofern, wenn dich die Sache interessieren sollte und du dabei sein möchtest, schreib mir doch einfach per E-Mail an info@verena-stahl.ch. Dann schicke ich dir alle Infos, sobald wir mehr wissen. Bleib zuversichtlich und mutig, wie Gabriel sagen würde. Und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing AD.